Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung Aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur. 2.500 bis 3.000 Jüdinnen und Juden leben derzeit in Litauen. So genau kann das aber niemand sagen. Doch wenn man den Schätzungen glaubt, ist in Litauen nur eine von 1.000 Personen jüdisch. Irena Weiseit erinnert sich noch an Zeiten, als das in der litauischen Hauptstadt Vilnius noch anders war.
Vilnius hat eine reichere jüdische Kultur. Es war eigentlich eine Stadt, in der ein Drittel oder sogar mehr der Einwohner jüdisch war und jüdisch gesprochen hat.
Darüber und über den neu aufflammenden Judenhass in Litauen hat sie in ihrer Biografie geschrieben. Wie viele Länder im östlichen Europa hat Litauen eine stolze, aber sehr wechselvolle Geschichte. Bis heute wird in der Gesellschaft um die eigene Position gestritten. Zwischen Aufarbeitung, Revisionismus und Judenhass möchte nun auch Irena Weiseit ihren Blick auf Litauen vermitteln. Sie ist eine der letzten Frauen, die das Ghetto in Kaunas überlebten. Blanka Weber hat mit der 91-Jährigen gesprochen.
Für mich ist Jude sein nicht eine religiöse Frage. Es ist eine Frage, ich werde Judin bleiben, bis ein Antisemit in der Welt noch existiert.
Irena Weiseit ist 1928 in der Mitte Litauens in Kaunas geboren worden.
Natürlich, jeder erinnert sich an seine Kinderjahre, nicht wahr?
An das schöne Zuhause, die erste Puppe und auch an die Gerüche.
Ich erinnere mich an alles, was da. Ich habe darüber gesprochen.
In ihrem Buch »Ein Jahrhundert Leben in Litauen« erzählt sie von den Eltern, vom Haus, das zum schönsten in Kaunas gewählt und später vom Gestapo-Chef bewohnt worden war, und von der Bibliothek des Vaters mit Büchern von Molière, Shakespeare, Flaubert, Goethe und Thomas Mann. Jahrzehnte später wird sie das Thomas Mann Kulturzentrum in Nida leiten. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Man hat mich sehr oft gefragt, warum ich Germanistik studiert habe. Ich habe mir geantwortet, dass die deutsche Kultur nichts Gemeinsames hat mit der Nazizeit. Die Nazis waren gegen die deutsche Kultur, gegen Schiller, Goethe, Lessing. Der Nathan der Weise war sogar verboten. Oder Brecht und Thomas Mann und so weiter und so weiter.
Die Bücher aus ihrer Kindheit waren prägend. Über Heinrich Heines späte Gedichte hat sie promoviert. Der deutsche Dichter jüdischer Herkunft habe sie schon immer fasziniert.
Aber man hat ihn nicht immer anerkannt. Seine Lorelei war sogar verboten. Aber man hat sie doch gesungen, aber vom unbekannten Dichter war das. Wir haben zu Hause Russisch und Litauisch gesprochen, beide Sprachen. Und dann bin ich, als ich 5 Jahre alt war, hatte ich etwas mit den Lungen zu tun, mit den Bronchien. Und ich habe ein Jahr in der Schweiz gelebt, in Arosa, und habe alles vergessen, nur Deutsch gesprochen.
Die Sprache ist seitdem geblieben und die deutsche Kultur, sagt sie, sei ihr sehr nah. Schon der Vater hatte einst in Hamburg eine Schule besucht. Ihre Großeltern waren religiös. An all das erinnert sich Irena Weiseit, auch an den Besuch in Berlin mit dem Vater, als er ihr erklärte, Juden müssten sich auf extra gelbe Bänke setzen. Das war 1939 und beide ahnten, zurück in Litauen, noch nichts von dem, was Juden im Baltikum widerfahren würde.
Vilnius hat eine reichere jüdische Kultur. Es war eigentlich eine Stadt, in der ein Drittel oder sogar mehr der Einwohner jüdisch war und jüdisch gesprochen hat.
1940 wurde das Land in die UdSSR eingegliedert und damit zur Sowjetrepublik. Ein Jahr später überfielen die Nationalsozialisten das Land und die deutsche Wehrmacht übernahm das Kommando. Von den 240.000 Juden in Litauen, wenn man das Gebiet um Vilna dazuzählt, haben die meisten nicht überlebt.
Und sie sind alle tot, sie sind alle in Panerei.
Der Ort nahe Vilna wurde zum Symbol für Massenexekutionen. Auch Irena Weiseites Mutter wird bei einem Massaker erschossen. Darüber reden kann sie bis heute nicht. Die 13-Jährige überlebte das Ghetto in Kaunas, weil Freunde ihrer Eltern dafür sorgten, dass sie falsche Papiere bekam und fliehen konnte. Es fand sich eine erste Bleibe, die dann aber auch zu gefährlich wurde. Eine neue Familie mit 6 Kindern war bereit, Irena als 7. Kind, eine angebliche Waise vom Land, aufzunehmen. Und sie erinnert sich sehr gut an den ersten Abend bei ihrer neuen Mutter Stefania, die allen Kindern abends einen Gute-Nacht-Kuss gab.
Es ist ihnen wahrscheinlich unangenehm, eine Jüdin zu küssen. Es ist ihnen, wie sagt man, eklig. Ja, und da hat sie auch angefangen zu weinen.
Bis 4 Uhr früh hätten sie miteinander gesprochen. Und jene Stefania, eine Christin, wurde ihre 2. Mutter. Eine mutige Frau, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familie riskierte, als sie das neue Mädchen aufnahm. Irena durfte keinesfalls auffallen.
Ich musste mich benehmen, so wie alle. So musste ich jeden Sonntag auch in die Kirche gehen. Man sagt ja immer, dass Jesus Christus mehr die Leidenden liebt als die Glücklichen und Reichen. Und da ich mich, Sie können sich vorstellen, wie sich eine Jüdin fühlt während der Nazizeit in Litauen. Da habe ich gedacht, ich weiß, dass mich Jesus mehr liebt als die, die reich und so sicher sind in ihrem Leben und alles haben und frei sind und so weiter.
Heute blickt sie auf ein bewegtes Leben zurück und erzählt davon in ihrem Buch. Sie lebt in Vilnius und gehört noch immer zu den führenden Intellektuellen des Landes, zu den kritischen, aber auch den versöhnenden Stimmen.
Das ist eine sehr heikle Frage. Und natürlich, der Antisemitismus hat so tiefe Wurzeln.
Und gerade im Augenblick sei es wieder eine aktuelle und heiße Frage, wenn Litauen die Rolle mancher Partisanen im Holocaust diskutiert. Im Jahrhundertleben berichtet Irena Weiseiter auch davon, dass ihre 2. Mutter Stefania nach 1945 in den Gulag geschickt worden war. Ein Leben mit Tragik und Freude, zwischen Juden und Christentum.
Und ich werde immer eine Jüdin bleiben, aber ich bin getauft und ich denke, dass das Christentum auch von den Juden verbreitet wurde. Alle Jesus und alle die Apostel, ja, die waren ja Juden.
Irena Weiseites neues Buch »Ein Jahrhundertleben in Litauen« erscheint in 10 Tagen im Wallenstein Verlag. 400 Seiten werden voraussichtlich 24 Euro kosten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland befragt erstmalig in seiner Geschichte direkt Jüdinnen und Juden, wie es ihnen in den Gemeinden und in Deutschland geht. Beim ersten Gemeindebarometer geht es aber nicht nur um jüdische Menschen innerhalb der Gemeinden, sondern es sollen auch ehemalige Mitglieder und nicht organisierte Jüdinnen und Juden erreicht werden. Das jüdische Narrativ, also die Sichtweise jüdischen Lebens, das Selbstverständnis, der Blick auf die Geschichte, ist nämlich vielfältiger geworden. Lebensumstände, über die der Zentralrat der Juden in Deutschland nur wenig weiß. Doch das soll sich nun ändern. Mit dem Gemeindebarometer möchte das Zentralorgan der jüdischen Gemeinden die Lebensumstände der Jüdinnen und Juden in Deutschland erfassen und nicht nur der in Gemeinden engagierten Menschen. Darüber spreche ich mit Daniel Botmann, dem Geschäftsführer des Zentralrates der Juden in Deutschland. Herr Botmann, welche Menschen wollen Sie mit dem Gemeindebarometer überhaupt erreichen?
Es sollen Gemeindemitglieder befragt werden, aber gerade auch diejenigen, die früher mal Gemeindemitglied gewesen sind und ausgetreten sind oder solche, die noch nie Mitglied einer jüdischen Gemeinde gewesen sind. Es geht um Fragen der Teilhabe, der Partizipationsmöglichkeiten in Gemeinden. Die Fragen werden zielgruppenspezifisch ausgespielt. Das heißt also, bei Personen, die Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind, werden teilweise etwas andere Fragen gestellt als bei denen, die keine Mitglieder einer jüdischen Gemeinde sind.
Das jüdische Leben ist mittlerweile unglaublich vielfältig. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Umfrage wirklich alle Jüdinnen und Juden in Deutschland erreichen können?
Es geht erstmal um ein großes und ganzes Bild. Es ist uns wichtig herauszufinden, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland ihr Judentum sehen, was ihr Judentum bedeutet, was bedeutet uns die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, wie stehen wir zu unseren jüdischen Einrichtungen, fühlt sich jeder ausreichend repräsentiert, was bedeutet uns die Solidargemeinschaft. Wir möchten also ein tieferes Verständnis davon bekommen, was von den Gemeinden erwartet wird, und zwar sowohl von den Gemeindemitgliedern, die aktuell in den Registern der Gemeinden geführt werden, aber genauso von all den anderen Juden, die aktuell nicht Gemeindemitglieder sind. Also es geht durchaus darum, ein großes, breites und umfassendes Bild zu erhalten.
Leicht wird es aber nicht in der momentanen Situation, in der sich viele Gemeinden befinden.
Na, es stellt sich ja die Frage, es gibt ja grundsätzlich einen Rückgang der Mitgliederzahlen, sowohl bei den Kirchen, aber auch eben in den jüdischen Gemeinden. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Woran liegt eigentlich der Rückgang? Eines der Gründe ist die Altersstruktur. Wir haben mehr Sterbefälle als Geburten, aber es wird sicherlich noch mehr Gründe geben. Wie können wir die Gemeinden, die im Alltag eine riesige Arbeit leisten und viele Angebote vorhalten, wie schaffen wir die Gemeinden gegebenenfalls noch attraktiver zu gestalten? Wie schaffen wir es, Bedarfe, die es gibt, besser zu decken? Und um diese Fragestellungen wird es vielfach gehen.
Letztes Jahr hat die EKD, also die Evangelische Kirche, ihr erstes Gemeindebarometer durchgeführt und dabei gesagt, dass deren empirische Erkenntnis über das Leben der Mitglieder erstaunlich gering ist. Sieht das bei Ihnen ähnlich aus?
Wir haben den großen Vorteil, dass wir auf eine breite Struktur in den Gemeinden zurückgreifen. Von vielen Institutionen wie Kindergärten, Grundschulen, jüdischen Gymnasien über Elternheime, ob es Jugendzentren sind, ob sie Synagogen sind. Also es gibt schon durchaus eine ganze Menge Erkenntnisse. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass wir darüber hinaus Dinge in Erfahrung bringen wollen, Dinge in Erfahrung bringen müssen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, ein renommiertes Umfrageinstitut uns an die Seite zu stellen, mit dem wir hier eng zusammenarbeiten, um die Ergebnisse, die uns das Gemeindebarometer liefert, um die möglichst brauchbar und nutzbar machen zu können.
Das heißt, die Umfrage wird ausschließlich online und anonym durchgeführt. Damit erhoffen Sie sich eine ehrliche Antwortrate. Das gilt ja wohl aber nicht ausschließlich für Stimmen von ehemaligen Gemeindemitgliedern oder Menschen, die gar keine Lust auf jüdische Gemeinde haben.
Erstmal grundsätzlich, die jüdischen Gemeinden sind das Rückgrat der jüdischen Gemeinschaft. Ob für Juden, die Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind oder nicht, aber grundsätzlich sind die jüdischen Gemeinden das Rückgrat. Sie stellen sozusagen erstmal grundsätzlich die Infrastruktur. Aber es ist richtig, dass wir um jede einzelne Person uns bemühen müssen insgesamt. Deswegen gibt es auch eine erhebliche Anzahl von Programmen und Angeboten für jüdische Menschen jeden Alters, um diese Menschen zu gewinnen für die jüdischen Einrichtungen, für jüdische Sache. Wir haben viele Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, die als Juden hergekommen sind, aber wenig über ihre Traditionen wussten. Und es ist wichtig, den Menschen auch das Gefühl der Geborgenheit zu geben. Es ist also durchaus richtig, wir fokussieren uns stark auf die jüdischen Menschen allen Altersgruppen und bauen sukzessive die Angebote für die jüdischen Menschen aus.
Wie möchten Sie denn die Menschen, die außerhalb der Gemeinden leben, mit ins Boot holen?
Es gibt durchaus Menschen, die überhaupt keinen Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde haben. Die sind aber dennoch in irgendeiner anderen Form gegebenenfalls organisiert, oftmals in sozialen Medien. Und über die sozialen Medien sehen wir, dass wir durchaus eine kritische Anzahl an Personen erreichen können. Das Spannende ist, dass die Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Umfrage wahnsinnig groß ist. Wir kriegen auch rückgespiegelt, dass die Fragen derart offen formuliert sind, dass sich jeder auch dort wiederfindet, egal welcher religiösen Ausrichtung oder ob jetzt Geschlecht oder Alter oder ähnliches mehr, was sich auch aktuell an den bisher ausgefüllten Fragebögen zeigt.
Alte Menschen werden mit der Entscheidung, dass das Gemeindebarometer nur online durchgeführt wird, aber abgehängt, oder?
Es ist eine wichtige Frage, wie geht man mit älteren Menschen um? Und zwar auch in der Phase der Entwicklung des Gemeindebarometers. Die Phase hat ein knappes Jahr eingenommen, bis die Fragen so weit austariert waren, bis man damit auch tatsächlich online gehen konnte, ob man diese Umfrage auch analog anbieten muss oder ob man es rein online digital anbietet. Und letztendlich ist man auch mit den Erfahrungen des Umfrageinstituts dazu gekommen, dass man gesagt hat, nein, man kann es auch rein online machen. Heutzutage sind auch ältere Menschen, auch Menschen im Seniorenalter, durchaus im digitalen Zeitalter angekommen. Jeder, der Enkelkinder hat, hat meistens auch WhatsApp und einen Internetzugang, um Fotos zu erhalten, und das spiegelt sich mittlerweile wieder. Übrigens auch Facebook ist ja mittlerweile ein Medium, wo auch ältere Menschen sich durchaus bewegen und sich mittlerweile auch dort affin fühlen. Insofern sind wir auch zum Entschluss gekommen, dass wir es bei einer reinen Online-Umfrage belassen.
In Deutschland gibt es eine desolate Situation für Vaterjuden, also Menschen, die lediglich einen jüdischen Vater haben, aber keine jüdische Mutter. Viele dieser sogenannten Vaterjuden werden von jüdischen Gemeinden nicht anerkannt. Wie versuchen Sie, diese Menschen zu erreichen?
Sogenannte Vaterjuden können ja auch Menschen mit einem jüdischen Vater können durchaus an der Umfrage teilnehmen, und es ist ja auch bewusst so angelegt, dass Menschen mit jüdischem Vater daran teilnehmen können und sollen. Wie man damit weiter umgehen wird, ist auch eine Frage sozusagen, wo wir darüber diskutieren werden müssen, mit den Erkenntnissen aus dem Gemeindebarometer. Und dem kann man jetzt auch nicht vorgreifen, bevor die Ergebnisse auch nicht vorliegen. Wir sollten nicht mit vorgefertigten Konzepten oder Vorschlägen reingehen, sondern jetzt warten wir erstmal ab, bis wir mit dem Gemeindebarometer durch sind. Die Umfrage soll 3 Monate, wird die Umfrage offen bleiben, damit wirklich auch jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Und dann wird man darüber diskutieren müssen, wie man mit den Ergebnissen umzugehen hat.
Sie fragen nicht viel zu Sicherheitsaspekten. Das ist eigentlich verwunderlich. Haben Sie diese bewusst ausgeklammert?
Es sind durchaus Fragen zu Antisemitismus und zur Lage in Deutschland enthalten. Das ist aber nicht der einzige Schwerpunkt der Umfrage. Die Umfrage hat ja doch einen eher breiteren Charakter, wo man verstehen will, welche Bedarfe, welche Nöte, welche Wünsche auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft bestehen, um darauf in Zukunft besser reagieren zu können. Es ist keine Umfrage, die sich ausschließlich mit Antisemitismus oder Sicherheit befasst, sondern es ist tatsächlich breit angelegt.
Vor einem Jahr haben Sie angefangen, mit dem Institut Infas am Gemeindebarometer zu arbeiten. Dafür ist es aber recht kompakt ausgefallen.
Uns war wichtig gewesen, dass man die Umfrage in 15 Minuten abschließen kann. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die Umfrage auch tatsächlich bis zum Schluss durchführen. Deswegen ist es auch so, dass der eine oder andere das Gefühl hat, es fehlen Fragen. Aber es ist bewusst so gehandhabt, dass man in 15 Minuten durchkommen kann.
Das Gemeindebarometer kann bis Ende des Jahres ausgefüllt werden. Sie finden es im Internet unter gemeindebarometer.de. Die Auswertungszeit steht noch nicht fest. Ich sprach vor der Sendung mit dem Geschäftsführer des Zentralrates der Juden in Deutschland, Daniel Bothmann. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.